Hallo? Hier ist der Marlon vom Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg. Aufgepasst, liebe Fest- und Flauschig-Fans. Ätherische Massageöle sind momentan auf dem Vormarsch und bringen bei einer intimen Partnermassage ungeahnte Möglichkeiten zum Vorschein. Deshalb heißt es ab sofort bei uns im Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg Los Ölos. Unser mexikanischer Ölmeister Eduardo bietet intensive Mitmachkurse für die verheiratete Frau an. Überraschen Sie Ihren Ehemann zu Hause mit den neuesten Massagetechniken, die Ihnen unser mexikanischer Gast hautnah beibringen wird. In einem dreitägigen Kompaktprogramm werden Sie in einen Propofol-ähnlichen Zustand versetzt, um nicht nur sich selber näher zu kommen. Auch für die Kleinen wird in der Zwischenzeit gesorgt. Denn während Mama sich in die Hände von Eduardo begibt, findet in der Kinderturnhalle der benachbarten Grundschule eine pädagogisch wertvolle Informationsveranstaltung zum Thema Der Mensch ohne Regenwald statt. Auch ich werde natürlich wie jedes Jahr bei einem großen Event Sie wieder begrüßen, hinterm Waffeleisen. Melden Sie sich jetzt schnell an. Eduardo ist nur einige Wochen in der Stadt, bevor er weiterziehen muss. Und jetzt viel Spaß mit Janni und Olli, der Marlon.
Ja. Und damit herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Wir sind's wieder. Der Olli und der Jan, hallo. Schönen Sonntag.
Hallo.
Herzlich willkommen. Es ist der 15. September 2019. Olli Schulz am Mikrofon und Jan Böhmermann ist.
Hallo.
Und hallo, grüß euch. Moin, moin.
Ma.
Du, ey, voll die Radio-Reminiszenz. So war das früher wirklich, das wissen die Jüngeren ja gar nicht mehr. Früher mussten wir wirklich so reden beim Radio. Da musste man immer Ramp-Talks machen. Kannst du auch noch Ramp-Talks?
Musste ich niemals machen. Radio gemacht. Ich habe aber gleich als schlecht gelaunter Choleriker angefangen im Radio und habe mir dieses Trademark bis heute beibehalten.
Nee, ja, du bist ja immer treu geblieben.
Ja, ich bin immer meinen Weg gegangen, ich bin mir immer treu geblieben. Auch von meiner Seite nochmal hallo. Ja, ich bin nicht gut drauf heute, das muss man gleich mal sagen. Das ist, glaube ich, erst die dritte Sendung. Wir sollten noch ein bisschen Esprit versprühen, Mann. Aber irgendwie geht's nicht. Ich bin schon wieder mitten im Leben da drin. Und ich bin irgendwie noch völlig durch. Ich habe am Wochenende 2 Tage ineinander auf dem Lollapalooza gespielt. Das große Festival hier, das große Hipster-Festival im Olympiastadion. Ich war da Bayern.
Habe ich gesehen, mich haben Leute gefragt, warum du erstmal da 2-mal aufgetreten bist und beim ersten Mal sah das so ein bisschen so aus. Ich habe das Video oder Videos gesehen, als hättest du da die Kinderwiese bespielt beim Lollapalooza.
Ja, Kids Lollapalooza habe ich gespielt. Ich habe für die Kinder gespielt am ersten Tag auf der Kinderbühne. Ich glaube, das war die Bedingung, damit ich auch auf der großen Bühne bei den coolen Leuten spielen darf. Billie Eilish musst du nicht auf der Kinderbühne spielen und die Kings of Leon auch nicht. Ich habe Billie Eilish gesehen. Billie Eilish habe ich gesehen, da war am meisten los. Ja, Billie Eilish ist herausragende Persönlichkeit, hat total die Ausstrahlung. Trotzdem 80% Playback natürlich, was da irgendwie passiert ist. Trotzdem ist die natürlich gerade mega cool und man muss die auch cool finden und kann die auch cool finden. Trotzdem habe ich bei meinem Auftritt auf der Bühne gesagt, ich finde, ich habe mehr für Deutschland getan als Billie Eilish bis jetzt. Und trotzdem war der Deutsche...
Wie kam das an?
Kam gut an. Also das waren auch nur die Leute vor der Bühne, die das irgendwie mich sehen wollten. Aber die ganze Zeit gab es noch eine Techno-Bühne im Olympiastadion und da war die meiste Zeit nur komplette Abfahrt. Ich weiß nicht, wie die DJs da alle hießen, aber da war immer die Bühne voll. Während, also bei mir war es auch voll, aber nicht so voll wie bei Billie Eilish und auch nicht so voll wie bei Kings of Leon, obwohl die arschlangweilig waren. Das war also ein langweiliger Schweinerock. Ich bin mir die Füße eingeschlafen. Das einzig Aufregende auf der Bühne war, es waren Simultanübersetzer, eine Übersetzerin da, die das alles mit Gebärdensprache, was die gesungen haben, nachgetanzt hat. Und das war das Aufregendste, finde ich, bei der ganzen Show von Kings of Leon. Ich habe das verboten. Während meiner Show gab es keine Simultan Übersetzerin, aber ich finde, das lenkt ab, das macht die Show kaputt. Das klingt jetzt auch radikal, aber ich kann das nicht. Wenn da einer neben steht und diese Bewegungen macht, dann gucken doch sowieso alle da drauf. Dann guckt doch keiner mehr auf das, was ich mache. Ich würde jedenfalls die ganze Zeit auf diese Multan-Übersetzerin gucken.
Naja. Also du wärst abgelenkt als Künstler, deswegen darfst du nicht, würdest es nicht zulassen.
Auch vor der Bühne, ich habe auch bei Kings of Leon, ich habe die ganze Zeit die Simultanübersetzerin angeguckt, weil die Band aber auch so einen langweiligen Stiefel runtergespielt hat und ich fand die damals auch mal richtig gut, aber da ist auch inzwischen komplette Leere in der Band. Das merkt man auch, die spielen die Songs so lustlos runter, aber so ist das halt manchmal. Ne?
Das ist bei Kings of Leon, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das ist so eine Band und ich habe wirklich im Radio immer alles gespielt, aber Kings of Leon kann ich überhaupt nicht nicht zuordnen. Ich sehe das zwar ausgeschrieben vor mir und weiß auch, wenn du mir jetzt einen Songtitel sagen würdest, wüsste ich auch, ah ja, das sind Kings of Leon.
Sex on Fire war der große Hit. Oh, the sex is on fire. Und er ist so eine ganz prägnante Stimme.
Es ist voll so, das ist voll so Radiomusik. Das habe ich
inzwischen
versucht,
leider, ja. Leider ja.
Aus dem Kopf zu verdrängen. Ey, Olli, lass uns ganz kurz mal eben, weil ich hab ein paar Sachen auf der Pfanne hier. Aaron Carter, also auch so Popmusik-Dinge. Sein Leben besteht nur noch aus Pillen. Hat mich diese Woche geschockt. Ich habe nämlich in irgendeinem hinteren Kabelkanal habe ich eine Dokumentation gesehen über die Stars der 90er. Und da war Aaron Carter auch mit dabei. Der zeitweilig dann irgendwie noch, glaube ich, 30 Kilo gewogen hat oder was. Und die Hälfte der 30 Kilo waren irgendwelche Propofol Zusätze, der sich reingeschmissen hat. Ich möchte ganz kurz mal eben nochmal eben aufs Radio zurückkommen. Ja. Ich behaupte jetzt mal, dass das tatsächlich viele Leute gar nicht mehr wissen, dass Radiomoderator früher mal so ein richtiger Beruf war. Es ist immer noch ein Beruf, aber dass das früher was war, was wirklich erstrebenswert war.
Total. Alles mit Radio und Fernsehen, da war es total schwer ranzukommen. Das war total das war ein begehrter Job.
Ich hatte richtig Radiomoderatoren, die richtige Vorbilder waren und die konnten dann eben so Sachen wie Ramp Talk zum Beispiel. Ramp Talk war Lullaby von The Cure, weiß ich noch heute, 60 Minuten Intro und die Kunst ist, das Intro so voll zu quatschen, dass du alle wichtigen Informationen auf den Song von The Cure ballern kannst. Ja. Und wenn dann irgendwie, wenn er anfängt zu singen, dann musst du fertig sein, das ist ganz wichtig. Und da hat man immer hinterher ganz viel Ärger bekommen. Gerade wenn man so eine Ramp verkackt hat, also wenn man irgendwas gesprochen hat und dann hat man irgendwie in den Gesang des Sängers, der dann einsetzte, reingesprochen, gab es immer ganz böse Mails und E-Mails noch nicht, aber so Briefe. Und was überhaupt nicht gut ankam, ist, wenn man als Radiomoderator Autobahnausfahrten falsch ausgesprochen hat. Gerade in Hessen. Wenn man in Hessen die Autobahnausfahrten falsch ausspricht, dann wird der Hesse an sich, den gibt's ja eigentlich gar nicht. Es gibt Leute um Kassel herum, sind ja anders als die Leute um Wiesbaden oder Frankfurt herum. Und das Einzige, was aber alle Hessen gemeinsam haben, weil es ein Transitland ist, da fährt man immer durch. Hessen ist kein Land zum Anhalten. Da will man immer nur durch.
Ganz schön.
Von links
durch,
nach rechts, von oben nach unten. Und deswegen ist das Einzige, woran die sich wirklich klammern, die Hessen, an ihre geliebten Autobahnausfahrten. Wenn man dann irgendwie Burmbach sagt, oder statt Ransbach Baumbach oder
das finden die Generale
am Rad.
Vielen Landstrichen, wo die Lokalpatrioten, hey, unser Dorf heißt nicht Ficker nicht, das heißt Fickerich oder so, weißt du, wo die dann so, das ist ganz wichtig, das klingt, egal wie man es ausspricht, oft auch scheiße, das Dorf, und dann sind die, aber das ist das ein und alles, das Dorffest und wie die Ausfahrt ausgesprochen wird. Ja, Mann, aber weißt du was, früher waren Radiomoderatoren auch richtige Stars, Carlo von Tiedemann, 80er Jahre und so, hat richtig Groupies, Girls, du warst ein Star, du hast richtig auch, also du warst damals ein Star als Radiomoderator, bevor es diese neuen Medien, bevor es YouTube gab, warst du auch ein Typ, ein Kumpel von, also pass auf, in meiner Nachbarschaft, in der Häusersiedlung, wo wir in Schnellsen gelehnt hat, hat gelebt haben, ich mit meinen Eltern, hat irgendwo in dieser Reihenhaushälfte ein Typ gewohnt, der war befreundet mit dem Radiomoderator von Radio Hamburg und hat alle weggebumst, obwohl er nur befreundet war mit dem. Weißt du, was ich meine? Der hat voll viel klar gemacht, aber der war selber noch nicht mal Radiomoderator. So groß war die Macht eines Radiomoderators, dass sogar hier die Freunde im Fahrtwind was mitbekommen haben. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr so.
Ist komplett, selbst als Podcast-Moderator ist das nicht so, dass man jetzt, ich sagen würde, dass das irgendwie was, dass da jetzt großartig sexuell, das eine Anziehungskraft aus.
Das liegt aber auch in unserem Alter, dass wir auch einfach gar nicht mehr wollen. Das ist auch die
Wieso Frage. An unserem Alter? Du bist halt eine ganz andere Alterskategorie als ich. Ich bin wirklich Anfang 30 erst.
Gefühlt bist du meinem Alter. Gefühlt bist du älter als ich, Jan. Aber die Sache ist doch ganz ehrlich, willst du das jetzt als das ist vor 15 Jahren, was hätten wir da für einen Spaß haben können? Vor 20 Jahren, als wir noch die Leute kennenlernen wollten oder auch mal Liebe fühlen wollten oder auch mal vielleicht sogar Sex oder irgendwas. Aber jetzt sich die Mühe zu machen, noch irgendwie Kontakte aufzubauen. Ich merke das, ich erstick das schon immer im Keim, weil ich einfach so schwach und alt bin für irgendeine Kontaktaufnahme.
Ja, und das ist irgendwann hat man auch alles mal gesehen. Das ist total traurig, aber irgendwann ist man einmal um die Welt gesegelt, dann weiß man halt, wie das da was das so ist. Und dann werden andere Sachen interessant. Zum Beispiel über Leute lästern, die das zum ersten Mal erfahren und sich irgendwie überlegen fühlen. Das ist ganz wichtig. Das kommt im Alter so langsam dazu. Das wird so mürbe und so furchtbar.
Das ist das Schlimme im Alter werden. Die erkennen nicht, dass wir alle dumm sind. Dass der Mensch an sich einfach dumm ist, nach seinem Ego-Bestreben nur geht und immer nur in Phasen lebt, wo er irgendwas total wichtig findet und später das dann aber auch alles wieder revidiert und das geht immer so weiter. Und irgendwann im Alter, mit 70 vielleicht, kommt die große Erkenntnis, dass das zu 80% die ganzen Aktivitäten deines Lebens alles nur Schwachsinn waren. Und auch diese Kämpfe, die du geführt hast und so, das ist das Schlimme am Älterwerden. Der Hass nicht nur auf die anderen, auf sich selber, auf das menschliche Dasein vielleicht und das, was ihm so wichtig ist und wo er so gekämpft hat. Und
es ist wirklich, tut mir leid, dass die Sendung jetzt heute so losgeht.
Nee, ist gut, dass sie so losgeht. Genau so hat sie losgehen.
Es ist heute
finde
ich. Ja, aber wir sind beide heute schlecht drauf. Olli ist schlecht drauf, weil er ausgelaugt ist vom Festivalwochenende. Ich habe diese Woche wahnsinnig viel gearbeitet. Kennst du diese Wochen, wo du am Anfang schon weißt, das wird sehr anstrengend? Mhm. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, war irgendwie mal um 7:30 oder 7:45. Kurz vor 8 war ich in der Firma und wir haben den ganzen Tag gedreht bis gerade eben und ich hatte gerade mal eben Zeit, mir hier aus dem Schrank noch so eine alte halb offene Packung Salzbrezelchen zu holen als Abendbrot. Ich bin völlig im Arsch.
Ach,
und jetzt
aber
jetzt
geht's hier mit dem Podcast. Das ist halt auch ein Feierabend-Podcast. Das ist ein Podcast zum Physio. Ja,
nee, aber wir sind doch dafür da, dass die Leute motivieren. Wir haben da irgendwie auch eine Verantwortung. Wir wollen die Leute in die Woche reinpeitschen. Und jetzt hast du nichts schlafen hier.
Aufstehen wieder. Heute ist Montag, heute ist Masse, heute ist Brustmuskeln und Oberschenkel.
Ja.
Ey, ich muss noch eine Sache zum Lollapalooza sagen. Ich bin mit dem Fahrrad zum Festival am zweiten Tag gefahren und habe einen Livestream angemacht. Ne? Muss ich kurz erzählen, Jan, liegt mir am Herzen. Und dann bin ich über das Gelände Backstage reingekommen mit meinem Fahrrad, bin über das Gelände zur Bühne gefahren, habe das alles gefilmt. Und dann habe ich unterschätzt, wie voll dieses Gelände ist. Bin mit meinem Mountainbike übers Gelände. Leute haben mich erkannt und so ein Trottel mit so einer Brille, so ein richtiger Festival-Honk, so ein 19-jähriger Festival-Vollhorst, Sonnenbrille auf, beschissenes Cappy auf, kurze Hose, rennt mit seinem Handy hinterher, Olli Schulz, und macht die ganze Zeit irgendwie Videos und Fotos, alle, und dann das ist sein Kumpel, komm hier, Olli Schulz, und ich will nur durch die Menschen durch, und dann rutscht mir ein Satz raus, der nicht cool war, ich sag, hau ab, nerv mich nicht mit deinen schwulen Freunden, und fahr so weiter. In dem Augenblick, wo ich das schon sage, weiß ich, oh, nicht die geilste Ausdrucksweise, habe ich bestimmt auch 20 Jahre nicht gesagt, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich bin Assi 90er Jahre Kind, wir haben damals Ausdrücke benutzt, die heute nicht mehr korrekt sind, und irgendwie habe ich das nicht richtig im Kopf gehabt. Das war, also ist es in meinem Kopf geflogen und ich habe es irgendwie rausgehauen, unkontrolliert. Natürlich gehört sich das nicht, das weiß ich alles selber. Dann habe ich natürlich sofort Nachrichten bekommen. Schade, dass du dich jetzt auch als homophob äußerst, Olli. Deine homophobe Art und Weise kann ich so nicht dulden. Tschüss, das war's. Und dann denke ich so, okay, war das erste Mal in deinem Leben, dass du was von mir gesehen hast? Diesen Livestream, wie ich es auf Festival fahre. Du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich manchmal unkontrolliert, ich sage auch immer, das ist behindert, das sollte man auch nicht sagen. Du kannst es dir ein bisschen denken, bevor ich jetzt hier zu Kreuze krieche, ja, und du gleich mit der großen Homophobkeule kommst. Ganz ehrlich, ich habe mich oft genug geäußert dazu, dass ich das alles scheiße finde, homophobe Menschen, und dass ich sowas nicht mache und sage, aber trotzdem rutscht einem manchmal was raus, was nicht korrekt ist. Das passiert ganz, ganz vielen Menschen so. Die sagen etwas, was man vielleicht einem richtig einen wirklich auf die Brust halten kann und sagen kann, Alter, was hast du da gerade gesagt und so. Da kann man Karrieren ruinieren, aber so ein Spinner oder diese Spinner, die dann sofort anfangen, das sind auch meistens 21-Jährige, gerade politisch aktivierte Leute, die bei allen eine Empörung sehen und auch sofort ganz, ganz doll auf die Tonne hauen müssen. Natürlich ist es nicht richtig, ich entschuldige mich auch dafür, aber gleich mit so einem, also wirklich, da fehlt auch die Relation nicht, das ist einfach dann auch so anstrengend. Ich habe auch kurz danach überlegt und dachte, machst du den Stream jetzt aus und lösch den einfach, und dachte ich, nee, die meisten Leute kennen mich und werden denken, Olli, Alter, halt doch mal manchmal dein Maul. Habe ich in dem Moment auch gedacht, aber trotzdem ist das so anstrengend dann so, ne? Diese Empörungskette von Leuten, die genauso wie Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben was entdecken und doch gar nicht irgendwie einsehen können, dass man auch mal einen Fehler macht oder sonst was, oder weil es gerade en vogue ist, sich wirklich völlig zu echauffieren, wahnsinnig anstrengend gewesen. Ich wollte einfach nur zu den Leuten sagen, die das jetzt wirklich so richtig ernst nehmen, dann haut ab, dann sucht euch einen anderen Typen, den ihr geiler findet, der irgendwie coolere Sachen macht, weil ich das einmal gesagt habe, wenn ihr jetzt wirklich glaubt, ich bin homophob, wegen so einem falschen Aussetzer, für den ich mich hiermit natürlich auch entschuldige, aber das muss ich kurz loswerden.
Wenn man diese Sendung hört, dann weiß man, dass wir uns ab und zu nicht im Griff haben. Das ist einfach mal so. Wie oft wir uns hier in Sackgassen geredet haben. Ich habe 3 Tage letzte Nacht schlecht geschlafen, wegen dieses Jugo-Witzes, der mir so missraten ist.
Ich hatte auch 2 schlechte Nächte vor der Sendung, vor der Sommerpause, wo ich dann irgendwie nicht so ganz richtig mich geäußert habe zu Sachen, die mir nicht gefallen. Und dann gibt's 2 Möglichkeiten. Wir können diese Sendung schneiden. Wir können dann immer irgendwie die Sachen rausnehmen. Dann verhackstückeln wir die Sendung. Oder wir können sie organisch aufnehmen mit allem, was drin ist, und auch mit den Fehlern, die hier waren. So, weißt du, was ich meine?
Genau, die Sendung hat so ein bisschen Fruchtfleisch. Ab und zu hat man was im Zahn, da kommt man ein bisschen was mit, was man eigentlich nicht geplant hat, was mitkommt. Und das ist dann einfach so. Ich finde, das ist übrigens eine große Befreiung im Vergleich zu allem, was ich sonst so mache. Aber du hast ja das Glück, auf der Bühne stehen, da bist du ein bisschen freier als ich immer.
Ja, weißt, aber ich versuche da auch schon korrekte, coole Sachen zu sagen, also die mir auf dem Herzen liegen.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Ich finde, das ist so ein bisschen hier, manchmal ist das so ein bisschen so wie ein Blick hinter die Kulissen oder auch, ich denke mal, ich freue mich oft auf die Sendung, weil ich denke, auch endlich kann man mal normal reden und muss nicht immer so eine Kunstfigur da vor sich hinschieben, vor sich herschieben, die irgendwie nicht so viel zulässt. Das finde ich tatsächlich im Fernsehen einigermaßen bemerkenswert, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dass das zwar schon besser geworden ist im Vergleich zu den 90er Jahren, dass man da jetzt nicht mehr irgendwie so Tommy Gottschalk-mäßig der totale Schmuseonkel sein muss, sondern dass da schon viele Schattierungen möglich sind, aber es ist im Vergleich zu so einem Zuhörmedium wie Podcast oder Radio oder sowas, wenn man Radio ernst nimmt zumindest, dann kann man, glaube ich, kann man schon noch mehr machen und kann man, ist man freier in diesem Medium, weil man da nicht irgendwie so tun muss, als ob. Ich finde das sehr befreiend, oft die Sendung zu machen. Also gar nicht nur aus, also jetzt nicht nur aus professionellen Gründen, sondern ich finde es wirklich, manchmal denke ich auch gut, dass wir mal die Sendung gemacht haben, damit man einmal so vernünftig Dampf ablassen kann. Und auch das so gut, Twitter-mäßig, weißt du, bei Twitter, da haust du immer so ein paar Sachen raus und dann sehen es auch wieder 30% der Leute, denken, was ist das denn für ein Wichser? Wie ist der denn gerade drauf? Dabei sitzt du gerade irgendwie am Scheißen irgendwo und hast irgendwie noch eine Laugenstange in der Hand.
Beim Scheißen eine Laugenstange in der Hand?
Ja, weil das ist ganz wichtig, das the Circle of Life, was unten rauskommt, muss oben wieder rein. Ja, sorry, aber ich weiß, was ich meine.
Absolut.
Ja. Weiß ich auch. Wieder so ein, schon auch wieder so ein Beispiel. Hätte ich in der Sendung, hätte das niemals den Weg in die Sendung gefunden, wenn dann nur ganz bewusst in der Fernsehsendung beim Scheißen eine Laugenstange in der Hand. Ist weder ein guter Witz, noch ein schönes Bild, noch ist es irgendwas, wo ich möchte, dass Leute das gerne im Kopf behalten, dass wenn ich mal scheiße, dass ich dann auf, allein, dass ich, sag ich jetzt, wenn ich mal scheiße,
ja, so wenn ich mal scheiße, dass man so Sätze sagt mit, wenn ich mal scheiße, ne? Das ist ab und zu befreiend, ab und zu merken wir selber, wenn es zu viel wird und merken es meistens aber leider erst zu spät.
Ja. Aaron Carter hat es nicht gemerkt, er hat es zu spät gemerkt.
Was ist denn mit Aaron Carter?
Bisschen, Aaron Carter ist total auf Drogen, er hat so ein kleines bisschen das Macaulay Culkin Phänomen, so ein bisschen ist da abgerutscht. Der hatte halt in den 90er Jahren so eine Hochphase und ich habe diese Woche tatsächlich so eine kleine Bravo-Woche gehabt. Mir ist, genauso wie diese kleine Erinnerung an Radio, habe ich mir da Gedanken darüber gemacht, wann war eigentlich so die Zeit, wo ich meine ersten Bravos gelesen habe. Auch das ist eine Sache, die man vielleicht erklären muss allen, die jünger sind. Das war früher das Leitmedium für Popkultur. Eine im Nachhinein schreckliche Zeitung, also wirklich eine ultra schreckliche Zeitung, von wenigen Leuten gemacht, ganz eng verbandelt mit der Musikindustrie. Da wurden die wichtigsten Bands der Jugend so eingeimpft, direkt ins Herz. Und kannst du dich noch daran erinnern, an die Geschichte von dem Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee,
der erschossen der wurde Serie am Set.
The Crow gespielt hat.
Ja, es ist ein Film.
Und ich hab,
genau, der ist erschossen im zweiten Teil.
Das ist ein Film, genau. Ja. Genau, ein Film, The Crow heißt der Film, er hat The Crow gespielt und in dem Film stirbt der Darsteller, also stirbt Brandon Lee, aber er ist nicht nur in dem Film gestorben, also als Fiktion, sondern er ist auch gestorben in echt, weil ein Schauspielkollege von ihm eine Schreckschusswaffe abfeuern wollte, da steckt er aber noch von vorangegangenen Filmaufnahmen eine scharfe Kugel drin. Und die hat er dann irgendwie Brandon Lee in den Kopf gerückt. Und ich komme deswegen drauf, weil das eine der ersten Geschichten war, die ich so in Erinnerung habe, die mir aus meiner Bravo-Zeit im Kopf kleben geblieben sind. Das war fast jede Woche, dass irgendwas über Brandon Lee berichtet wurde. Ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe auch keinen Bezug zu Brandon Lee, habe aber dieses Foto von ihm als The Crow letztens wieder gesehen und dachte so, ach du Scheiße, stimmt. Und habe dann die Bravos rausgesucht, die kann man, es gibt man kann die online organisieren.
Ja.
Und dann habe ich die Sachen gesehen. Sehen wieder.
Ich weiß, der war damals ein Mädchenschwamm, weil der so geheimnisvoll hübsch war, weil er so halb asiatisch war und dass der dann gestorben ist, da gab es auch monatelang dann die verschiedensten Spekulationen, ob das auch mit seinem Vater zusammenhängt, mit der Mafia, dass es ein Auftrag war, dass da jemand vorher das irgendwie die Waffe präpariert hat. Ich erinnere mich auch, ich habe den Film sogar im Kino gesehen, 93 glaube ich oder so, um den Dreh rum muss das gewesen sein. 93, hast du noch Bravo gelesen?
Warte mal, ich bin Jahrgang 81, da habe ich gerade angefangen mit Bravo lesen.
Hast auch gerade mit Wichsen angefangen, oder? Oder war das schon länger?
1993 nicht, nein. Das war zwischen 99 und 2001 muss das gewesen sein.
Kannst du dich noch an deinen allerersten Samagus erinnern?
Das, an meinen allerersten Samagus?
Ja. Ich kann das nämlich noch. Ich kann mich noch genau dran erinnern. In der Wohnung,
ich weiß noch ungefähr die Jahreszeit, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Bus das war.
Aber es war auf Richtung Engmund Fegesack war das auf alle Fälle.
Nächster Halt, Bahnhof Fegesack, die Linie endet hier. Oh Scheiße.
Oh Gott, jetzt muss ich aber echt mal rankommen, jetzt muss ich wirklich mal Gas geben.
Nee, du weißt wirklich, du kannst dich noch an deinen ersten Samenerguss
erinnern. Ich weiß
das noch. War das so ein Bravo-Samenerguss mit unter der Decke und im Traum und so?
Ich habe in meinem diese ganzen Leute, die erzählen, weiß ich nicht, wie es bei dir war, dass sie im Schlafen Samenerguss kriegen oder ohne sich da, also ich musste von vornherein gleich Hand anlegen. Also bei mir war es nicht so, vielleicht war ich auch nur übereifrig, aber es heißt ja bei den Jungs immer, ja, ich habe das im Schlaf bekommen oder ich habe dann irgendwie an so einem, was weiß ich, wo gerubbelt, gerieben mich dran oder so. Das gab's bei mir alles nicht. Ich musste sofort ohne Gebrauchsanweisung das selber herausfinden, weil das ist einfach wahnsinnig lange her gewesen. Und ich weiß noch, dass ich das beim ersten, okay, das ist jetzt vielleicht echt ein bisschen persönlich, wenn ich das jetzt hier erzähle. Wer will denn das auch wissen von unseren Hörern, wann genau und wie genau das vonstatten ging?
Ich weiß auch nicht genau, ob das, also sollen wir nicht unsere schlechte Laune vielleicht in andere Richtungen lenken und nicht so in Richtung unseres ersten Samenergusses? Ich meine, es ist eine schöne Idee, das mal zu besprechen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so viele Leute interessiert. Guck mal kurz in das Gesicht von Susanne, was meinst du?
Susanne
hat sie Interesse an unseren...
Susanne sagt so mittel. Susanne, ich glaube, das wird... Die möchte uns auch noch ein bisschen faszinierend finden und nicht von uns alles wissen. Ich glaube, wenn du alles über jemanden weißt, wenn du schon mal weißt, wann er seinen ersten Samenerguss und wie er ihn hatte, da ist einfach schon mal so Mystik verloren gegangen. Das Mystische geht da verloren. Das sind die Fragen, die Frauen sich immer stellen. Wie hatte er wohl seinen ersten Samenerguss damals?
Das ist die Magie, die Frauen an Männern lieben. Weißt du, er ist ein magischer Typ, weil ich weiß einfach nicht, wann hatte er und unter welchen Umständen seinen ersten Samenerguss. War es 1993? War es 1994? Hat er selbst angelegt? Dieser Mann wird für mich immer ein Rätsel bleiben.
Er wird immer ein Rätsel,
weil ich drüber Diamant.
Hat der VHS-Pornos sich aus den 80ern noch ausgeliehen oder war er schon DVD?
Haben wir nicht alle Pornogeschichten schon erzählt? Wir haben es alles schon erzählt. Mich schreiben in letzter Zeit übrigens viele Leute an, die Fest und Flauschig von Anfang an rückwärts zu hören. Das ist gerade in der Sommerpause ein beliebtes Spiel gewesen, dass Leute Fest und Flauschig die ganz alten Sachen gehört haben. Wirklich 2016, das war übrigens ein interessantes Jahr, als wir angefangen haben mit der Geschichte.
Ja.
Das war echt ein heißer Sommer und also bei Spotify, es gibt ja noch, ich glaube 4 Jahre vorher, Sanft und Sorgfältig kann man auch runterladen, da hat mir übrigens jemand geschrieben, er hat alle unsere Folgen illegal aufgezeichnet, Sanft und Sorgfältig und Fest und Flauschig katalogisiert, also mit irgendwelchen MP3-IDs versehen und würde sich bereit erklären dazu, uns das auf Festplatte zuzuschicken. Der einzige Grund, warum ich nicht sofort geantwortet habe, ist, weil ich Angst habe, dass er mir ein Virus da drauf zieht. Aber ich hätte die schon alle gerne, wenn jemand die hat.
Aber für dich später selber, wenn du dann irgendwo in einem Haus am See wohnst und dann deine Ruhe hast von allem, hörst du dann die Folgen nochmal alle durch?
Nein, es ist eher sowas wie, falls man irgendwann mal in eine gerichtliche Auseinandersetzung kommt oder sowas, dass man das Material hat und dann nicht die Gegenseite der Gegenseite Anwalt auf dem ganzen Zeug sitzt, da muss man ja selber irgendwie auch recherchieren können. Ich habe teilweise wirklich, hier sind wirklich Dinge schon in der Sendung gelaufen, wo ich im Nachhinein sagen würde, das ist aber hätten wir vielleicht besser nicht. Naja.
Das hätten wir lieber nicht sagen sollen. Ich habe auch wahnsinnig viel Feedback bekommen für meinen Berlin-Rant, den ich letzte Woche losgelassen habe. Positive wie negative Nachrichten von vielen Berlinern. Und ich will mal kurz, darf ich kurz das vorlesen dazu?
Ja, gerne.
Also einer schreibt hier, das fand ich ganz, ganz gut. Also erstmal den Negativen. Hi Olli, wie kann man so eine Scheiße erzählen? Das ist mir echt ein Rätsel. Die Berliner sollen froh sein, dass haufenweise Zugezogene, die Mieten so in die Höhe treiben, dass man als Normalverdiener irgendwo am Stadtrand verdrängt wird, ohne dass man irgendeine Chance hat, sich dagegen zu wehren, und wo wird dadurch jetzt mehr für Kultur gesorgt? Vielleicht indem die Straßen wie in der Simon-Dach-Straße eine Sperrstunde eingeführt werden oder was? Also, ich glaube, Hauptsache die neuen Leute im Hausflur sind nett zu dir. Da kann die Gentrifizierung ja weitergehen. Ich habe euch wirklich lange und gerne gehört und dachte eigentlich auch, du bist ein guter Typ, aber da habe ich mich wohl geirrt. Also, der ist richtig sauer. Das kann ich einerseits verstehen, weil es natürlich auch viele Aspekte gibt zu dem Thema, und ich glaube, it's no fun to live in Berlin right now. Ich glaube, das wirklich... Momentan ist diese Stadt nun mal wirklich, es ist kaum noch möglich, irgendwie eine günstige Wohnung zu finden, und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Aber das war ja nicht das, worum es mir eigentlich ging. Es ging mir um Höflichkeit. Und Höflichkeit gibt es auch in ganz vielen Kulturen und Ländern, wo Menschen sogar gar keine Wohnung haben. Also nur mal als Beispiel. Und jetzt habe ich noch einen hier, der mir lange dann geschrieben hat, dass er das genauso sieht und es auch schade findet. Lieber Olli, als gebürtiger und niemals weggezogener Berliner möchte ich mich für deine Schimpftirade über die Berliner Freundlichkeit bedanken. Du sprichst mir aus dem Herzen. Die original Berliner Schnauze ist geprägt von einer herzlichen Schnottrigkeit, die den meisten zeitgenössischen Berlin-Bewohnern vollkommen abgeht. Wenn früher die Bedienung blabla, da erzählt er noch was, stattdessen wird heute die Berliner Schnauze heutzutage oft als billige Ausrede für abwesende Unfreundlichkeit und Fremdenfeindlichkeit benutzt. Vielen Dank für deine Worte. Ja, also ich habe da aufgewühlt. Und ich glaube tatsächlich trotzdem immer noch, dass die Menschen hier gerade wahnsinnig asozial und unfreundlich sind zum großen Teil. Und deswegen macht es auch keinen Spaß. Ich verstehe auch nicht Leute, die dann so mitten sagen, ich muss unbedingt noch nach Friedrichshain ziehen. Das ist die Hölle da. Es gibt keinen richtigen Park. Es ist überfüllt mit Wohnungen, mit Menschen und so. Keine Ahnung.
Ich hab vor kurzem von jemandem in meinem, von einem Arzt besuchen. Und da haben wir uns unterhalten über einen Drogenhotspot in Berlin, den ich jetzt nicht näher
beschreiben möchte, ein bekannter Drogenhotspot. Und ich habe gedacht, jetzt rede ich da drüber und mache da so Scherze drüber und mir schlägt dann schon wieder die Meinung entgegen, die einem immer entgegenschlägt. Nämlich, ja, diese scheiß Dealer müssen da weg und so. Aber der hat so völlig aus dem Nichts, ohne dass ich damit gerechnet habe, das hat mich total überrascht, weil das nicht so ein Typ war, der sowas sagt, hat er gesagt, ja, die einen sagen ja immer, diese ganzen Dealer müssen weg, aber ganz ehrlich, ich sehe jeden Tag, was für Leute die scheiß Drogen kaufen. Das sind nämlich ganz normale Typen aus den umliegenden Häusern, ja. Die ganzen spießigen Wichser, die laufen nämlich in den Park rein und kaufen die Dealer. Und für mich ist das ein Ding von Angebot und Nachfrage. Da kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, die Dealer müssen weg, aber die würden da nicht stehen, wenn andauernd Leute Zeugs kaufen würden. Und zwar nicht irgendwelche zwielichtigen Typen, sondern die eben auf dem Weg von dem einen Agenturmeeting zum nächsten Get-Together irgendwie in der Wilhelmstraße nochmal schnell durch den Hotspot laufen, um sich da was zu ziehen. Das ist nämlich, weißt du, immer, die Dealer sind eklig, die Dealer sind immer eklig, das findet immer keiner geil und so, aber irgendjemand muss das Scheißzeug ja kaufen. Weißt du?
Und da gibt es, glaube ich, ein großes Klientel an Menschen, die das machen. Und da gibt es, glaube ich, auch wirklich viele Yuppies und Leute, die Designer-Drogen kaufen, wie auch richtige Druffis, die irgendwie verloren sind. Ich glaube, das ist sehr umfangreich, ja. Aber das ist wirklich wahr.
Ja, aber der sagt ja, das war so ein Arzt, wo du gedacht hast, der ist in so einem Alter, das kann doch überhaupt nicht sein. Aber der hat, dessen Praxis ist da quasi direkt mit Blick drauf. Und der hat dann gesagt, ich sehe das hier jeden Tag aus dem Fenster, wenn ich irgendwie gerade Behandlungspause habe oder mal einen Rauch auf dem Balkon, ich sehe, was für Leute da langlaufen und die Drogen kaufen. Das ist nicht eine Frage von, die Dealer müssen weg, sondern es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das ist ein Problem, was man mit einem großen Schraubenschlüssel angehen muss und nicht einfach so Symptome bekämpfen muss. Da muss man schön ran an den Maschinenraum, muss man da mal ran. Übrigens, eine kurze Sache nur fürs Protokoll, weil das ganz viele Leute auch gefragt haben, das Buch, vor dem ich vor 2 Wochen erzählt habe, was ich im Urlaub gelesen habe, über den die Entourage von Hitler.
Oh ja.
Das ist ein Buch von der Historikerin Heike Görtemarker. Das ist aus diesem Jahr und das heißt Hitlers Hofstaat. Und das war wirklich ganz interessant. Und ich habe diese Woche, um das ganz kurz abzuschließen, ich habe ganz viel BBC Parlament geguckt diese Woche, weil so viel los war im britischen Parlament. Ich finde das wirklich unglaublich unterhaltsam. Hast du es mal gesehen, diese Unterhaussitzungen?
Ja, die Unterhaussitzungen, die sind natürlich wahnsinnig, vor allem, weil natürlich der Chef im Ring, der jetzt zurücktritt, sag mal seinen Namen nochmal.
John Bercow,
der jetzt zurücktritt, natürlich auch wirklich ein charismatischer, cooler Typ mit Humor ist, der das Ganze wahnsinnig gut geleitet hat, ne?
Ja, und ich habe dann gesehen, immer wenn der aufsteht, das ist quasi der englische Wolfgang Schäuble, also der Chef des Parlaments, der Speaker of the House, immer wenn der sich vom Stuhl erhebt.
Schäuble kann nicht so gut aufstehen, das ist ein alten Gag bringen. Für Schäuble ist das ein bisschen doof mit dem Aufstehen, deswegen, der bleibt.
Ach so, nee, nein, wenn der John Bercow aufsteht, dann müssen alle anderen, ich wollte nicht auf diesen.
Das ist ein alter Witz von Wiglaf Droste, bleiben Sie ruhig sitzen, Herr Schäuble, heißt der.
Ja, und wo ist Wiglaf Droste heute?
Tot wie Asche.
Ist verstorben dieses Jahr, ne?
Ist verstorben dieses Jahr. Ja, auch sehr früh.
Auf jeden Fall, wenn der John Bercow aufsteht da müssen sich alle anderen setzen. Und wenn die was sagen wollen, müssen die aufstehen. Und das Parlament ist so klein und so alt, die vergrößern das aber nicht, dass wenn da alle drin sind, alle Abgeordneten, dann müssen die alle stehen. Und wenn ein Abgeordneter die Partei wechselt oder überläuft zur Opposition, dann ist das irgendwie wohl Tradition. Da redete vor 2 Wochen Boris Johnson, der Premierminister, und dann lief in der Rede einfach einer von seiner Seite rüber auf die andere Seite und waren damit mitgetreten der anderen Partei gegenüber.
Das finde ich auch faszinierend, dass das möglich ist, ne? Dass das dann so mitten einfach mal so, ja, ich gehe jetzt mal rüber, dann ist für mich das jetzt hier gestorben bei euch und ich will es mal von den Jungs da drüben. Finde ich ziemlich gut, dass das noch möglich ist.
Und diese ausgesuchte Höflichkeit, das ist schon wirklich, ich fand es einfach sehr unterhaltsam zu gucken und dann habe ich BBC Parlament geguckt. Es gibt so einen Online-Service, da bezahlt man, einer dieser Services, wo man wieder mal 9,99 € bezahlt. Ich habe, glaube ich, 300 Abos für 9,99 €. Ich habe mir aus irgendwelchen Gründen mal dieses irgendwie Flightradar24-Abo, damit ich immer weiß, welche Flugzeuge man am Himmel sieht und wohin die fliegen und so. Und das läuft, glaube ich, seit 3 Jahren, zahle ich da immer 19 Euro für irgendwie für diese Scheiße. Und ein Abo ist auch, ich habe so einen Anbieter gefunden, wo man britisches Fernsehen legal gucken kann. Und da kann man BBC Parlament sehen und ich habe dann immer umgeschaltet und da lief eine Doku über, Stichwort Nazi wieder, über die Anfänge der Nazi-Zeit in Deutschland. Und da sind Sachen drin vorgekommen, die ich vorher noch nie gehört habe. Mhm. Da wurde ausgewalzt, zum Beispiel eine Geschichte von dem ersten, von einem Münchner Staatsanwalt 1933, der die ersten Morde in Dachau angeklagt hat. Also ein Staatsanwalt, der gesagt hat, Moment mal, da werden Leute umgebracht bei den Nazis im Konzentrationslager in Dachau, da gehen wir mal mit Mordermittlungen.
Und da haben die den auch gleich umgebracht, oder?
Nein, eben nicht. Mhm. Eben nicht. Und ich habe erstmal von dieser Geschichte noch nie irgendwas gehört und habe dann mal den Namen gesucht im Internet. Der heißt Josef Hartinger. Ich habe dann rausgefunden, der hat den Bayerischen Verdienstorden gewonnen und irgendwie noch was verliehen bekommen nach dem Krieg. Der hat den Krieg überlebt, der hat auch diese Zeit überlebt und der hat tatsächlich völlig aus eigenem Antrieb und weil er das nicht richtig fand, dass da Leute umgebracht werden, also normal eigentlich, hat er dann, obwohl die Gefahr für den unglaublich groß war, Mordermittlungen gegen die SS-Wachen und den Lagerkommandanten von Dachau angestrebt. Und es gibt eigentlich so gut wie keine Geschichte auf Deutsch über den. Ich habe das ganze Internet durchsucht und bin dann auf eine Festschrift gestoßen von 1990 von einem Juristen aus Bayern, der diesen Fall mal so auf 20 Seiten zusammengetragen hat. Und dann habe ich das im Internet gefunden und habe gefragt, wo kriegt man dieses Buch denn? Und da habe ich einfach nur im Internet gefragt. Das Buch heißt einfach nur Josef Hartinger. Ich schaue es mal ganz kurz an. Ich habe es nämlich hier, ich will die Pointe jetzt nicht verraten. Ich habe es direkt zugeschickt. Ich habe es direkt zugeschickt bekommen, weil ich das im Internet angefragt habe. Wo habe ich das denn? Jetzt bin ich bescheuert. Da, hier ist es. Genau. Also das Buch heißt Josef Hartinger, ein mutiger Staatsanwalt im Kampf gegen KZ-Terror.
Hat bis 1984 gelebt. Er war Verwaltungsjurist und Politiker der CSU. CSU.
Genau, also der CSU, ne? Mhm. Also nicht kein Sozialdemokrat, nichts irgendwie Kampf gegen den Faschismus verdächtiges, sondern ein ganz normaler Jurist. Als Staatsanwalt hat er gearbeitet und der hatte dann eben mit allerlei Tricks es geschafft, die Morde in Dachau anzuklagen. Im ersten Jahr, das wurde alles 1935 eingestellt, aber 2 Jahre lang lag da eine dicke Akte, die wurde auch rumgereicht und hat Himmler versucht, das zu verhindern, dass das irgendwie weitergeht. Also das war zu einer Zeit, als das noch nicht alles gleichgeschaltet war und ja, die Nazis noch nicht überall waren. Und da richtig das wankte durch so einen Akt von ganz normalem Arbeiten als Staatsanwalt. Und bei der BBC haben die gesagt, wenn es 1000 couragierte Deutsche gegeben hätte wie Oskar Schindler, dann wären viel weniger Juden ermordet worden, dann hätte es viele Dinge nicht gegeben. Aber wenn es nur 100 Menschen gegeben hätte wie Josef Hartinger, dann wäre der ganze Scheiß nicht passiert. Und das ist mir irgendwie so im Kopf kleben geblieben. Ja. Und wenn man sich diese Geschichte durchliest, das habe ich mir jetzt angeschaut, 20 Seiten. Das hat mir übrigens eine per Fernausleihe. Liebe Grüße an die Deutsche Nationalbibliothek. Da hat mir ein Zuhörer oder ein Internetfreak mir das per Fernausleihe zukommen lassen. Vielen, vielen Dank. 20 Seiten. Und das ist das einzige deutsche Schriftstück, das diese Geschichte, die offenbar in England total bekannt ist, auf Deutsch beschreibt. Eine Festschrift zu dessen irgendwie, zu irgendwas, keine Ahnung.
Die Nazis werden sich bestimmt große Mühe gegeben haben, das natürlich zu vertuschen, zu verheimlichen. Da waren die ja auch sehr gut.
Genau, drin. Die Akten wurden dann am Ende, nachdem der Krieg zu Ende war, in einem Tresor gefunden. Die sind nämlich, das war so ein heißes Ding, die wurden einfach eingeschlossen irgendwo und dann irgendwann nach dem Krieg haben irgendwelche Amerikaner dann den Tresor aufgemacht und lagen dann die Akten drin von diesen Mordermittlungen gegen die SS-Wachen im Lager Dachau im ersten Jahr, nachdem die Nazis die Macht ergriffen haben. Und es ist sehr schön, weil man in diesem Buch wird aus diesen Schriftsätzen zitiert und wie er versucht, in dieser Juristensprache so sehr die Mordermittlungen in Gang zu bekommen, ohne selbst Gefahr zu laufen, ermordet zu werden. Das war nämlich so, er hatte noch einen couragierten Gerichtsmediziner, der ihm geholfen hat, der die ermordeten Insassen vom KZ Dachau dann untersucht hat und der festgestellt hat, das ist kein natürlicher Tod. Die Nazis haben immer eingetragen, der hat sich selbst umgebracht, aber das war dann offenbar nicht so. Und dieser Gerichtsmediziner, der hat es nicht überlebt, weil der war immer im Lager vor Ort und auf einmal ist er leider unter mysteriösen Umständen gestorben. Ach Mensch. Und der durfte auch nicht mehr alleine dann, ja, ne, aber der ja, Jurist hat es nicht, den hat es nicht erwischt. Naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt irgendwie aufarbeite. Ich fand diese Geschichte nur sehr interessant und
ist ja eine interessante Geschichte. Werden sich viele Hörer bestimmt auch freuen drüber, wieder neuen Input zu haben, weil du wirklich, also ich meine, keiner ist wirklich, also wenn es einen gibt, der gerade momentan wirklich das alles nochmal richtig aufarbeitet, dann bist du das meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du im Urlaub bist mit den Büchern und so. Ganz unironisch meine ich das. Also, was ist denn passiert? Wir haben ja auch geredet über die Currywurst, ne? Und wie heißt dann nochmal der, die haben inzwischen ihre Seite und so komplett erneuert, wurde mir geschrieben. Na, wie heißt nochmal der?
Genau, also die. Ja. Die heißt, Dönninghaus. Dönninghaus Currywurst. Genau. Da hat mir eine Hörerin geschrieben, die gesagt hat, da ist irgendwas, irgendwie fehlt, ist da eine große Lücke in der Zeit zwischen 1933 und 45 in der Firmengeschichte. Und tatsächlich hat die Firma Dönninghaus jetzt, und ich habe das, glaube ich, auch öfter schon in der Sendung gesagt, ich muss mich wahnsinnig dafür entschuldigen, das soll nicht so klingen, als wäre das ein Riesenvorwurf. Solche Geschichten, in jedem zweiten Unternehmen gibt es diese Geschichten. Unvergessen Verena Balsen, die Balsen-Erbin, die sich damit in die Nesseln gesetzt gesetzt hat. Jedes deutsche Unternehmen, das älter ist als 1945, hat eine Nazi-Geschichte und die meisten, und je dunkler sie sind, desto weniger sind sie aufgearbeitet. Und das ist oft, da können die Leute, die können Nachgeborene, die haben dann zwar die Verantwortung, sich drum zu kümmern, finde ich, aber da jetzt nicht groß Schuld dran. Schuld höchstens, das nicht sich einzugestehen, dass da was ist. Und naja, auf jeden Fall hat die Firma Dönninghaus das sehr, sehr ausführlich hat ein Gutachten beauftragt. Und jetzt steht's auf der Internetseite. Und ich habe übrigens natürlich nie aufgehört, Dönninghaus Currywurst und überhaupt Wurst zu essen von der Firma Dönninghaus, und würde das auch weiterhin machen. Aber es ist sich zeitgemäßer und vernünftiger, wenn man sich dem stellt, was einfach so ist. Es ist halt nun mal so, und das gehört halt eben mit dazu. Und ich
fand, apropos zeitgemäß, Jan, da muss ich dir kurz ins Wort fallen. Wir haben eine große Änderung, eine zeitgemäße Änderung in unserem Podcast, die definitiv nicht vor 45 entwickelt wurde, sondern gerade erst vor einer Woche von uns beiden. Und ich finde, wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann kommen wir mal mit einer neuen positiven Überraschung hier für unsere Hörer. Denn wir wollen wieder bonden mit euch. Wir wollen wieder ein bisschen mehr connecten. Wir wollen euch wieder mehr ranholen. Wir wollen auch ein Stück mehr von unserer Seele noch preisgeben. Deswegen gibt es eine Erneuerung und jetzt gibt es erstmal Musik. Ich packe was auf die Liste, und zwar, ich packe heute Liam Gallagher rauf, dem ehemaligen Sänger von Oasis, der mir inzwischen wahnsinnig sympathisch ist. Und Noel Gallagher ist irgendwie so ein verbittertes Arschloch, der nur noch über Liam Gallagher Witze macht und so. Und er bringt eine coole Platte raus, benimmt sich irgendwie wahnsinnig smart, sagt viele witzige Sachen, ist ein reflektierter Proll, und die neue Platte, die Songs finde ich alle super bis jetzt. Und deswegen packe ich Once von der neuen Liam Gallagher Platte One auf die Liste rauf. Ja.
Ich packe von einer Platte, die für mich, das ist meine Herbstplatte, die heißt Putzlicht, ist von Nils Frevert. Du hast sie diese Woche auch gepostet.
Ja.
Und ich habe sie nicht bei dir. Es ist wirklich, es ist eine unglaublich gute Platte. Und
ja, es ist eine schöne Herbstplatte.
Lyrisch ist das wirklich ganz toll. Immer noch die Musik finde ich ein ganz super,
wahnsinnig
super
gut,
Song.
Ich
möchte nur Nils Frevert Songs heute von diesem Album auf die Fidi und Bumsi Playlist tun. Und ihr eben immer noch die Musik von Nils Frevert vom Album Putzlicht, das diese Woche rausgekommen ist, von mir auf die Liste. Und wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig, und dann gibt's heiße News zu dem, was wir so technologisch hier, der Silicon
da
Valley
hier
bei, genau. Lebt bei Spotify.
Silicon Valley von Spotify, das ist hier unsere kleine Keimzelle. Gleich kommen die geilen News, bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so.
Elmshorn.
Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein, und Fest und Flauschig gehört zu Spotify. Und wir sind immer noch da hier, die neue Sendung. Was für ein, du hast das Datum heute gar nicht angesagt. Das machst du doch immer.
Doch, habe ich gesagt. Hast der 15. gesagt? Ist der 15. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt.
Es der 15.9. Genau.
Mitte September. Wir haben eine Mail bekommen vom Martin, bevor wir jetzt, das ist sehr aufwendig, diese E-Mail-Schreiberei, das wissen wir, und deswegen schätzen wir das sehr, wenn ihr überhaupt euch meldet bei Instagram und überhaupt uns irgendwas schreibt. Wir werden einen kleinen Trick ab dieser Woche haben, dass ihr nicht nur schreiben müsst, aber der Martin hat geschrieben, er ist ein riesengroßer Fan von der Sendung, ist Chefarzt der inneren Medizin in einer Klinik, und er leitet eine internistische Abteilung und ist auch Gastroenterologe, und er schreibt: Ich weiß, lieber Jan und Olli, Thema Darmspiegelung. Nicht sonderlich attraktiv.
Das habe ich auch bekommen.
Man spricht nicht gerne drüber, und richtig Lust hatte auch keiner drauf. Deshalb mein einmaliges Angebot nur für euch beide. Das volle Darmspiegel-Wellness-Programm. Flucht vom Großstadtalltag. Runterkommen im beschaulichen Niedersachsen vor den Toren Bremens. Kurzurlaub Koloskopie. Aufnahme von euch beiden im Premium-Doppelzimmer. Getrennte Betten, auf Wunsch aber zusammenstellbar. Ein Traum wird wahr.
Intensive.
Arsch an Arsch. Guck, wir teilen uns so einen Schlauch.
Ja, genau. Oder wenn wir den Schlauch reinkriegen, dann gucken wir uns ganz tief in die Augen und halten unsere Hände fest.
Oder wir stecken den Schlauch so rein, dass der eine Darm dem anderen Darm in den Darm gucken kann. Dass unsere Därme sich quasi Auge in Auge gegenüberliegen.
Im Auge des Hurricanes, also, ja.
Jetzt intensive gemeinsame Vorbereitung mit ausgiebigem Trinkgelage der Abführlösung. Das gemeinsam in einem Zimmer mit nur einer Toilette schweißt euch für den Rest des Lebens zusammen.
Das glaube ich auch.
Am Folgetag wird bereits um 6 Uhr morgens der nächste Drink gereicht. Alle Döner, Burger, Alkoholschlacken der letzten Jahre werden rausgespült. Ihr fühlt euch wie neugeboren. Anschließend spannende Fahrt im Bett durch das Krankenhaus.
Das machen die aber nur für uns. Spannende Fahrt mit so einem Elektrobett oder was?
Direkt in die Endoskopie. Dort wartet eine wunderbare Kurznarkose auf euch. Propofol. Gerade Patienten mit Drogenerfahrung geraten beim Anfluten des Medikaments ins Schwärmen. Gründliche, aber gleichzeitig zärtliche Austastung des Enddarms, des Schließmuskels und der Prostata durch mich persönlich. Na, das ist ein, damit hat er mich.
Das war jetzt der Eisbrecher.
Gründliche, aber gleichzeitig zärtliche Austastung der Prostata durch mich persönlich. Schmerzlose Darmspielung, den ganzen Dickdarm entlang bis zum Blinddarm und wieder zurück und sogar um in das Ende des Dünndarms rein. Jede dunkle Stelle wird ausgeleuchtet. Gott, das klingt wie so eine druselige Folge von die drei Fragezeichen, wo Justus, Jonas, Peter, Shaw und Bob Andrews mit einer Taschenlampe so einen Geheimgang unter einem Schloss entdeckt.
Ja, genau.
Wie jede Ecke ausgeleuchtet. Justus, was ist das?
Das ist der Enddarm.
Bob, das ist der Dünndarm.
Ja, und genau das machen wir nämlich nicht. Wir werden nicht von einem Hörer unseren Enddarm oder Dickdarm oder was für einen Darm auch immer untersuchen lassen. Das will ich von irgendeinem fremden Typen, der mir wahnsinnig unsympathisch in irgendeiner verranzten Klinik am Rande der Stadt machen, wo ich auch nie wieder mit dem Kontakt habe.
Es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht zu Ende. Es wird nämlich noch besser. Jede dunkle Stelle wird ausgeleuchtet. Letzte Dreckreste werden mit Spülpumpe beseitigt. Anschließend sanftes Erwachen. Die Luft im Baum. Bauch dürft ihr bei uns ganz ungeniert ablassen. Es gibt einen leckeren heißen Kaffee und dann endlich mal wieder was zu essen. Auf Wunsch frittiert euch unsere Cafeteria eine riesen Currywurst mit Pommes rot-weiß. Soll euch das schon reichen? Könnt ihr nach einem Abschlussgespräch mit mir euch von der Begleitung abholen lassen? Oder ihr kuschelt noch ein bisschen still ins Bettchen, lasst euch von unserer wunderbaren Hauswirtschafterin das Teesortiment präsentieren und erholt euch eine weitere Nacht, bevor am nächsten Tag wieder euer altes Leben auf der Überholspur beginnt. Das ist
mich klingt interessiert, eigentlich reizvoll. Ja, mich interessiert aber nur eine Sache. Hm? Gibt's ein bisschen Propofol für unterwegs mit, wenn wir abhauen?
Wir haben früher die Großeltern noch so einen Heiermann in die Hand gedrückt haben, wenn man mal wieder da war am Wochenende.
Ein Fläschchen Propofol.
Für den Weg. Aber nicht Mama und Papa sagen.
Ja, ist ja schön. Ja, das ist ein super schönes Angebot. Das ist auch super schön geschrieben. Danke, dass, wie heißt der Typ, der sich die Mühe gemacht
Martin,
hat?
Martin.
Vielen Dank, lieber Martin. Ja, Martin, total super. Aber ich glaube, er will auch nicht, dass ich das bei ihm mache. Das ist also auch, ich meine, ich bin auch nicht gelehrt und habe das irgendwie, keine Ahnung. Aber nee, das macht man doch wirklich irgendwie, das teilt man auch nicht mit seinen Freunden, so ein Erlebnis. Das ist nun mal auch ein bisschen schwierig, da muss man ja so gar nicht so tun, ach, ist doch voll toll, einfach mal hier Arschbacken auseinander und einfach mal machen. Nee, das ist unangenehm und ich möchte das gerne mit einem Fremden machen, der nicht sagt, während er das Propofol der gibt, sagt der Arzt, ich kenne übrigens jede Folge, ich bin wirklich ein krasser Stalker von euch, ne? Und dann schließt du ein und sagt, dann fangen wir jetzt mal an. Nee, das will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Aber es ist total schön, Jan. Hast du es denn eigentlich schon mal gemacht? Hast du schon mal?
Noch nicht, nee. Ich habe schon mal Magenspiegelung habe ich schon gemacht. Das war super. Und auch das Einfluten des Propofols fand ich ganz toll. Aber Darmspiegelung, ja, ich bin langsam, konnte ich das mal machen. Warum denn nicht?
Dieser Kult.
Schon mal gemacht?
Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe einen Finger drin gehabt, aber ich habe jetzt noch nicht weiter da. Also ich habe so ein Abtastding musste ich mal
den machen. Den eigenen Finger oder von jemand anders?
Von jemand anders. Das war auch kein Arzt, das war so einfach mal eine private Geschichte. Das ist jetzt auch egal. Das war mir ein privates Ding.
Ach so. Ja, okay. Wir kommen jetzt zu dem, was wir vorbereitet haben. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Es hat unglaublich technisch ein riesiger Aufwand. Es wurden wirklich ganze Serverschränke hingestellt bei Susanne Wünsch in die Pantry, in die
Pantry-Küche. Genau, aber wir
stehen die jetzt.
Wir haben Neuigkeiten. In heutigen Zeiten kann man nie genug auf die Tonne hauen mit so einem Intro. Wir haben es wirklich, du hast es auch ein bisschen geschafft, Jan. Du hast dich mit der Telekom kurz geschlossen. Und es gibt ab sofort, ich darf es mal verkünden, Jan. Ne? Du verkündest immer so viele geile Sachen, aber ab
mach
sofort.
Mach, gerne.
Gibt es für euch denn draußen, für Leute, die uns schon lange folgen, die uns mal die Meinung sagen wollen, die uns Tipps geben wollen, die sich anfreunden wollen, die vielleicht sogar sexuelle Kontakte suchen, aber vor allem, die der Sendung was Gutes tun wollen, die Möglichkeit, uns anzurufen, eine Nachricht zu hinterlassen. Und uns gibt das wieder darum die Möglichkeit, euch anzurufen und so ein Stell-Dich-Ein mit unseren Hörern zu führen. Ab sofort gibt es eine Nummer, die Jan mir letzte Woche aufgesprochen hat und ich sollte daraus, Jan hat gesagt, ich singe mal die Nummer ein, du machst da mal einen Trailer auf. Folgende Nummer, ich spiele sie einmal ab, Jan, ja?
Gerne.
Und zwar
030 95
Dreimal die 9, 7, dreimal die 6, das ist die Nummer von Olli und Jan. Schaltet ein und ruft uns an. 030 95, dreimal die 9, 7, dreimal die 6. Cool.
Vielleicht der beste Einspieler, den ich je gemacht habe.
030 95 999 7666.
Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Warte mal, ich warte mal.
030 95, dreimal die 9, 7, dreimal die 6, das ist die Nummer von Olli und Jan. Schaltet ein und ruft uns an. 030 95, dreimal die 9, 7, dreimal die 6. Cool. Ja.
Cool. Ist zum Ortstarif, also es ist eine Berliner Nummer, haben wir, ist alles lokal mit lokalen
Kupferkabelverlegern.
Genau. Mit lokaler Betäubung haben wir die Nummer eingerichtet, 030 95 999 7666. Ganz einfach. Das ist die Fest und Flauschig Hotline ab sofort.
Es gibt eine Bedingung. Nicht anrufen. Genau, nicht mit unterdrückter Nummer anrufen, sondern ihr müsst eine Nummer angeben, beziehungsweise die Erkennung muss an sein, damit wir euch zurückrufen können.
Genau, und es wird auch kommt nichts in die Sendung, was mit unterdrückter Nummer passiert. Aus Datenschutzgründen, also wir schützen uns vor euren, also wir möchten uns schützen vor euch. Deswegen wird das so gehandhabt. Also bitte keine unterdrückte Nummer. Und bitte auch nicht anrufen, wenn ihr nichts zu erzählen habt, weil jedes Mal, wenn einer anruft, dann kriegen wir immer eine E-Mail. Olli, Susanne und ich. Und dann, wenn also zu oft angerufen wird, kriegen wir zu oft E-Mails und dann nervt das uns zu sehr. Hätte ich es vielleicht nicht sagen sollen, aber Offenheit ist Trumpf in diesem Fall. Also wir verlassen uns auf euch und bitte wirklich gebt euch Mühe und dann haben wir alle was davon. Dann wir kommen wieder zusammen. Wir müssen Brücken bauen, wir müssen uns Hände reichen und das ist unser erster Schritt. Und wir werden weiter sukzessive daran arbeiten, die durchlässigste Sendung im deutschen Podcast Game zu sein.
Und für alle, die jetzt schon wieder kritisieren, denken, oh, das war immer das Dümmste, wenn Leute angerufen haben. Wir rufen natürlich Leute an, die was Interessantes zu erzählen haben und suchen uns die Leute aus. Und wenn ihr eine Sache bedenken könntet, vielleicht mal, wir zeichnen es vorher auf, wir werden nichts Langweiliges drin lassen. Also, wir haben immer noch alle Möglichkeiten, denkt doch mal nach, wir werden jetzt hier nicht irgendwie eine Viertelstunde ein Gespräch, was ins Leere läuft, irgendwie dann ausstrahlen, sondern nur den geilen Scheiß für euch, weil so viel seid ihr uns immer noch wert.
Ja, und Gespräche, die ins Leere laufen, das können wir auch schön selbst.
Das können wir nämlich selber machen. Das machen wir nämlich seit 7 Jahren regelmäßig dabei. Das kann man auch mal so sagen. Ah, ich muss ganz kurz, ich habe eine Mail bekommen von einer Hörerin, die hat sich auch so genau wie, ich habe mich doch so aufgeregt über diese Redewendung. Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und sie hat hier eine Liste von Redewendungen gemacht und meinte, wir können auch mal die großen 5 Hassredewendungen machen. Aber sie hat eigentlich schon alles aufgeschrieben. Sachen, die sie hasst. Leute, die sagen, tschö mit Ö, hasse ich auch. Finde ich auch schrecklich. Schmackofatz, auch ein Wort. Leute, die Schmackofatz. Und Leute, die Sohnemann sagen. Sohnemann zu ihrem eigenen Kind. Ja, mein Sohnemann, finde ich auch schlimm. Mumpitz, auch ätzendes Wort. Quick und dirty, sagt keiner an meinem Flanieren.
Nee, sagt niemand.
Kenne ich niemand.
Aber nee, flanieren finde ich, kann man doch sagen, ist doch super.
Flanieren
das
kann man
Problem
sagen.
Das Problem bei Flanieren ist, es gibt gar keine Städte mehr, in denen man flanieren kann. Da muss man in andere Länder fahren, zum Beispiel nach Südosteuropa. Ich finde, Wien zum Beispiel ist eine Flanierstadt. Da läuft man gerne rum und man entdeckt immer so kleine Hinterhöfchen oder so ein Geschäft mit einem tollen Schaufenster. Da kann man flanieren.
Leute, die sagen, die hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel, die immer noch diesen, das hasse ich auch, finde ich auch ganz schlimm. Und dann auch Leute, die sagen, Karriereflitzer, das kenne ich niemanden, Flitzekacke kenne ich, das fetzt, Firlefanz, flapsig, naja, das geht schon, flapsig kann man auch sagen. Schindluder treiben finde ich eigentlich ein gutes Wort. Schabernack finde ich auch gut. Ja. Aber Gönjamin, die Leute immer noch, die Gönjamin sagen.
Ja.
Und Leute, die immer noch Deutsche, die immer noch ironisch vom Allmann reden, finde ich auch inzwischen. Das ist dann so, ja, wir sind zu selbstironisch, wir machen alle den Allmann. Jedenfalls vielen Dank an Steffi für diese gesamten Namen. Da gibt's noch etliche, die man dazu packen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier für alle, die jetzt gerade nicht aufgepasst haben, hier noch einmal.
030 95, dreimal die 9, 7, dreimal die 6, das ist die Nummer von Olli und Jan. Schaltet ein und ruft uns an. 030 95, dreimal die 9, 7, dreimal die 6. Das ist die Nummer. Die neue Fest und Flauschig Hotline und jeder Anruf wird angehört, wenn er gut ist. Wenn er schlecht ist, drücken wir ihn einfach weg und interessieren uns nicht dafür. Ich habe überlegt, Olli, ich möchte nächstes Jahr eine große Reise machen. Oh. Ich möchte nächstes Jahr eine richtig lange, ich möchte mal aussteigen.
Wohin soll es gehen?
Weile wirklich, ich weiß es nicht so ganz genau. Ich habe überlegt, mal was völlig Neues, vielleicht nicht so weit weg, also nicht so Übersee, sondern Europa neu zu entdecken. Nordeuropa, Südosteuropa. Viele Balkan-Tipps habe ich jetzt bekommen. Also einfach mal so ein bisschen länger wegzufahren. Länger als nur so 1-2 Wochen, wie sonst immer, und dann wieder All-Inclusive-Urlaub auf Mallorca zu machen, sondern einfach mal ein bisschen was erleben.
Und
was machst du gerade?
Ich schreibe gerade.
Beantwortest du die E-Mails gerade, während ich hier meine Seele öffne für dich?
Oder nee, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was ich vorhin noch sagen wollte, zu Leute, die aus Berlin wegziehen, was mich so nervt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das kollidiert dann vielleicht. Und willst du es alleine machen oder willst du dir so einen Reisepartner?
Nee, ganz alleine.
Ganz alleine?
Nee, ganz alleine.
Das überlebst
ganz
du alleine. Doch gar nicht. Das überlebst du, wenn du
doch
da bist.
In der Krisensituation. Ich brauche Einsamkeit. Ich brauche wirklich mal ein bisschen eine extra Portion Einsamkeit. Ich möchte gerne mal wieder, alleine unterwegs sein und am besten, was ist los?
Alter! Der Benni hat mir gerade, ein Bier hingestellt und es ist gegoren. Hat mir gerade, während wir die sagen, Alter!
Wie?
Das ist gegoren, das ist nicht mehr gut, das Bier. Matrosenschluck von Ratsherrn, Alter! Ätzend! Oh, ich muss mir gleich mal meinen Mund aufwaschen.
Ganz kurz, wie lange hält Bier denn?
Wie lange hält? Keine Ahnung, aber das hat es nicht mit
das. Ist das nicht wie Wein, dass das ewig hält?
Nee, das ist kein echtes Bier. Das ist aber auch schon unten. Oh, da ist schon die ganze Hefe. Das sieht aus wie eine alte Seemannspisse, ey. Das ist nicht mehr gut. Keine Ahnung. Das ist jetzt ganz lieb gewesen, dass er mir ein Bier reingebracht hat, aber es ist ja ganz fürchterlich. Alter Schwede, Matrosenschluck von Ratsherrn, das muss es mal in den 80ern gegeben haben, auch mit so einem hippen Label drauf. Entschuldigt bitte, das war jetzt wirklich nicht geplant. Ekelhaft. Ich nehme mal ganz schnell einen Schluck Wasser und du erzählst einfach mal weiter.
Ja, du, jetzt, ich bin leicht aus dem Konzept gerade. Ich habe überlegt mal, ich bewundere mal, dass du so schöne, also schöne Reisen machst. Irgendwie hier eine Ayurveda-Kur, irgendwie 7 Monate Endoskopie-Ferien. Du machst immer so schöne alleine Urlaub und ich will auch gerne mal alleine wegfahren.
Kannst du das länger aushalten als 3-4 Tage? Viele Leute, die davon reden, alleine wegzufahren, sind nach 3-4 Tagen so auf einmal einsam und merken auf einmal, oh Gott, ich muss die Leute nochmal anrufen, ich muss nochmal wissen, was da los ist und so. Und fangen dann wieder an, sich irgendwelche sozialen Apps runterzuladen und raufzupacken und sind dann nicht wirklich alleine.
Ja, ich bin auch niemand, der sich im Urlaub mit Leuten irgendwie anfreundet. Ich bin, selbst wenn man mit ganz viel Anlauf versucht, sich mit mir irgendwie Urlaub in Kontakt zu kommen, gelingt das nicht. Ich bin eigentlich relativ resistent gegen soziale Kontakte. Immer schon, aber im Urlaub im Speziellen, weil man will ja wirklich im Urlaub sich erholen und nicht die Scheiße haben, vor der man weggefahren ist.
Ob das überhaupt nochmal kommt, dass man Menschen trifft, die man so faszinierend findet, dass man mit dem auch nochmal, dass man den kennenlernen will.
Also. Ey, als Kind war das früher so, du hast im Urlaub jemanden kennengelernt, einen Tag, und dann warst du auf einmal Brieffreund, und das hat dann teilweise jahrelang gehalten. Also wo ich irgendwelche Peripherbekanntschaften, wo ich dann Silvesterfeste verbracht habe, so als Jugendlicher, weil ich irgendwie einmal im Urlaub kennengelernt habe, das ist alles vorbei. Da hat mich das Leben wirklich kaputt gemacht. Ich sehe hier gerade ein schöner Song, den packe ich mal auf die Fidi und Bumsi Playlist. Einfach mal Stichwort alleine im Urlaub. Keine Sterne in Athen von Stefan Remmler. Ist ein Evergreen, ein alter Song. Ich sehe gerade das Cover bei Spotify. Keine Sterne in Athen, 3, 4, 5 Mal in einem Monat. Auch das handelt von einem Urlaub, der zu zweit begann und alleine aufhörte. Aber ich möchte einfach alleine wegfahren. Weißt du, allein auch mit so einem schönen, mit einem Gefährt, mit so einem Auto, mit so einem Cabrio oder sowas. Wann kommt man eigentlich in so ein Alter, dass man Bock hat auf Autos, also auf Cabrios, oder dass man so einen Zweisitzer möchte? Wann ist das eigentlich
genau
so weit?
Jetzt? Mit Ende 30, Anfang 40 geht's los, und mit Mitte 40 in meinem Alter hast du gar keinen Bock mehr auf Autos. Ich besitze kein eigenes Auto mehr. Und ich bin glücklich darüber, weil es in Berlin keinen Spaß macht, Auto zu fahren, und weil ich gerade tief im Inneren, ne, bin ich echt dafür, dass die Autoindustrie zugrunde geht und wir irgendwann neue Fortbewegungsmittel finden. Ich weiß, das klingt jetzt sehr undurchdacht auch so, aber es ist so ein bisschen so, dass ich Autos und diese ganzen Massenautos, die sich durch die Gegend schieben, ich finde, das ist auch irgendwie eine veraltete Welt, die mir manchmal keinen Spaß macht. Ich finde, wenn du raus aufs Land fährst, irgendwo hin, wenn du einen Sinn und ein Ziel hast, dann ist es okay. Aber so, also sonst Autos auch irgendwie, vielleicht werde ich jetzt echt so ein Öko-Happy-Freak, aber ich fahre gerne Bahn, wenn es nicht anders geht.
Also wenn's gerade in Berlin ist ja dieser schreckliche Unfall passiert.
Wollte ich gerade mit dir drüber reden. 4 Tote, ein grauenhafter Unfall in der Invalidenstraße. Ecke Ackerstraße, wo ich eigentlich jeden zweiten Tag längs fahre, wo fast alle von meiner Band wohnen. Und dieser schlimme Unfall, der hat mich fix und fertig auch gemacht, weil ein vierjähriger Junge, glaube ich, ein dreijähriger Junge einfach überfahren wurde. Und an einer Ecke, die hier jeder kennt in Berlin und auch von so einem derben SUV, Porsche, und jetzt klinge ich wahrscheinlich auch wie jemand, und das werden viele Automobilisten nicht verstehen, aber das sind einfach echt Panzer, diese Autos. Ne? Wenn so ein Auto dich trifft, dann bist du tot. Und der Wagen, man weiß immer noch nicht, was genau passiert ist, hat vier Menschen in den Tod gerissen. Zwei Touristen, eine Großmutter und ihr Enkelkind. Und das ist alles so grausam. Das haben viele Leute mitgenommen. Viele sind wütend gerade und reden dann natürlich, wird sofort wieder populistisch geredet. Auch ich finde, aber auch schon seit längerem, SUV ist echt eine krasse Zumutung. Weil diese Autos haben
schlechte... Es ist einfach ein scheiß Auto. Oft haben wir darüber schon geredet? Es ist einfach so ein... Das ist die völlige Perversion von Auto. Wozu? Warum? Es macht absolut keinen Sinn. Es ist quasi, die Autoindustrie sagt, du musst das wollen, dann bist du der König auf, das ist das Edelprodukt. Das macht absolut keinen Sinn. Diese Dinger sind ja von innen auch nicht mal, du kannst ja nicht damit in den Urlaub fahren, du kannst gar nichts damit machen. Ich kenne das immer nur aus Köln-Widdersdorf, das ist ja der Stadtteil, wo in Köln die halbe Firma immer hinfährt, um sich zu inspirieren. Bei uns, weil das einfach so ein schönes Neubaugebiet ist. Da steht immer ein Auto für den Vati und Mutti hat immer so einen komischen fetten SUV da stehen, Q7 aufwärts. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe mal vor vielen Jahren bei der Stuttgart 21 Demo, bin ich mit so einem Porsche, wie heißen diese großen? Cayenne, mit so einem Porsche Cayenne.
Das war ein auch Porsche ein SUV, Cayenne, glaube ich. Das war auch so ein SUV Cayenne. Oder keine Ahnung, ich kenne mich so wenig damit aus. Ja.
Bin ich damit rumgefahren und ich bin auf dem Rückweg dann, das war das einzige Mal, dass ich so ein Ding gefahren bin, und es ist wirklich derart überdimensioniert, derart schnell, und das ist ein derart vulgäres Auto, und jetzt mal völlig unabhängig davon, was der Auslöser dieses Unfalls war, das ist vielleicht der Punkt, an dem man anfängt, darüber zu sprechen oder sich die Sinnfrage zu stellen. Das hat mit dem Unfall wenig zu tun, auch vorher war das schon ein Thema, aber das wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, ob das nicht eventuell eine Richtung ist, wo man sagen muss, okay, wir sind in diese Richtung gegangen, wir drehen uns mal um und gehen in die andere Richtung zurück. Aber die IAA, diese Woche hat die gestartet. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von Frankfurt eigentlich eine Rede halten wollte. Der ist so ein bisschen kritisch gegenüber der Automobilindustrie, die ja dann doch immer noch sehr männlich dominiert, sehr chauvinistisch. Eben SUV ist das Ideal, immer noch, auch wenn man so ein paar Pseudo-Alibi-Modelle da hinstellt von irgendwelchen Elektrostudien oder so. Der hat seine Rede halten wollen als Bürgermeister von Frankfurt. Die IAA, die Internationale Automobilausstellung, ist in Frankfurt. Aber die IAA hat gesagt, na leider, wir haben keine Zeit nicht für diese Rede, weil die Rede sehr kritisch war. Und dann hat er die Rede nicht halten dürfen. Wurde ihm abgesagt, hat die Rede dann ins Netz gestellt, und das war schon einigermaßen angriffslustig. Ich finde das...
Irgendwo die Schlagzeile, ich kann das auch nicht von irgendeiner Zeitung was wiedergeben. Merkel sucht gerade wieder die Nähe zu den Automobilkonzernen, versucht da irgendwie gerade wieder was, weil es nun mal auch ein großer wirtschaftlicher Zweig ist, der eine große Macht hat, aber der im Endeffekt auch viel sehr groß menschenfeindlich ist. Und ich brauchte auch meine Zeit, um das für mich so zu akzeptieren, weil ich war jeder, der meine Musik hört, weiß, wie gerne ich Auto fahre und Musik höre und auch darüber singe und so. Und ich das auch weiterhin gerne mache. Aber es ist wirklich so ein, vor allem wenn man in Berlin wohnt, so ein Kollaps an Autos mit Parkplätzen, mit Staus, die sich durch die Gegend ziehen. Ich habe es mir wieder angewöhnt, mit der Bahn zu fahren, mein Taxi zu nehmen und Zug zu fahren, ne? Weil ich das einfach auch ein besseres Leben finde, als da irgendwie allein in deinem Auto gestresst eine Stunde zu sitzen, bis du irgendwie von Charlottenburg bis zum Prenzlauer Berg kommst und so. Und ja, dieser Unfall, nochmal darauf zurückzukommen, was mich wirklich fertig gemacht hat. Und das muss ich sagen, und ich weiß, es gibt noch viele andere Medien. Und wir haben letztes Mal über diesen Metzelder-Fall geredet. Und natürlich gibt es auch viele, die da sehr bedacht drüber irgendwie berichten. Und es gibt nicht nur die Bild-Zeitung. Aber wenn die RTL Nachrichten wieder damit anfangen, dass sie sagen, Horrorcrash in Berlin. Was ist denn das für eine Ausdrucksweise, vom Horrorcrash zu reden? Immer dieser Horrorunfall. Ich finde das irgendwie ziemlich daneben. Das ist ein schrecklicher Unfall, der passiert ist. Und immer diese Schlagzeilen, Horrorcrash. Wir sind ja nicht auf der Geisterbahn. Das ist auch kein Gag oder sonst was. Und ich finde diese Bezeichnung sehr unangebracht.
Naja. Ja, und ich finde diese Vorstellung alleine ganz schrecklich, dass du quasi morgens aus dem Haus gehst zur Arbeit und dann irgendwie, keine Ahnung, die Großmutter mit dem Kind unterwegs ist, und dann kommst du nach Hause und erfährst dann, dass einfach beide gestorben sind.
Die Mutter hat's gesehen, die Mutter stand auf der anderen Straßenseite, glaube ich, hat gesehen, wie das Kind...
Also es ist wirklich, das ist wirklich eine ganz schreckliche
tragische, tragische Geschichte. Und das ist, was auch immer der genaue Hintergrund ist von diesem Fall, sei jetzt mal dahingestellt. Trotzdem sollte man tatsächlich über diese Idee mal nachdenken. Ist das nicht alles so ein kleines bisschen? Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, hat Michail Gorbatschow gesagt. Und das denke ich oft bei der Autoindustrie. Wenn du auf der anderen Seite siehst, es gibt irgendwie smarte, neue, junge Elektroautofirmen in Aachen. Der eine Professor, der für die Post irgendwelche Elektroautos baut. Es gibt Elektrorollerfirmen, die überall in ganz Deutschland aus so kleinen Fahrradwerkstätten fast sprießen. Es gibt Sharing-System, Carsharing oder Roller-Sharing-Systeme, zur Not auch E-Scooter. Bitte, übrigens, das haben Leute, das in jedem zweiten Artikel irgendwie zitiert wird, dass ich gesagt habe, die Leute sollen die Roller wegschmeißen. Ihr sollt bitte die Roller nicht wegschmeißen. Schmeißt sie bitte nicht in Gewässer rein, sondern stapelt die bitte nur an irgendwelchen Stellen auf dem Gehweg zu kleinen Kunstwerken auf. Bitte schmeißt sie nicht in Gewässer, sondern...
Oder schmiert ein bisschen Scheiße an die Griffe.
Bisschen Scheiße an Lenker.
Bisschen
schmieren.
Hundescheiße das, an die Lenker. Das geht auch. Das ist okay. Nicht in Müll schmeißen. Ein klein bisschen Hundescheiße, einen kleinen Löffel dabei haben und dann an die Außengriffe von den so ein klein bisschen Hundescheiße machen. Das ist machbar. Jan, wir packen jetzt jeder noch einen Song drauf. Du packst bestimmt noch was von Nils Frewey drauf, weil du so begeistert bist. Was mich sehr freut, dass du auch endlich mal wieder gute Musik erkennst.
Nee, ey, das letzte Nils Frewey Album war auch unglaublich gut. Das ist aber schon ewig her.
Ja, das ist schon, wir brauchen ja immer vier,
das ist über 10 Jahre her.
Nein, fünf Jahre her. Er hat 2 Alben gemacht. Mein Lieblingsalbum ist immer noch von dem, du kannst mich an der Ecke rauslassen. Das liebe ich über alles. Ich muss auch noch mal ein Lied draufpacken. Aber pack doch erstmal noch ein Nils Frewey-Lied drauf.
Ich würde sagen, weil es einfach, es ist, also alle Songs sind wirklich, lyrisch ist das wirklich, das ist ein unglaublich gute Texte, wo du wirklich dich dabei regelmäßig ertappst und dann, dass du schmunzelst und irgendeine Wendung dann verstehst. Und es ist also ein wirklich ganz, ganz tolles Album. Und ich nehme den Song Brückengeländer.
Sehr gut.
Vom Album Putzlicht von Nils Frewey.
Und ich muss nochmal, auch wenn es Vetternwirtschaft ist, ich liebe nämlich das neue T.S. Ullmann Album. Das kommt ich glaube nächste Woche kommt es raus. Und er hat einen neuen Song ausgekoppelt, der heißt Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videos dreht, nach Hause fährt. Das hörst du dir mal an. Das ist ein richtig geiler Song. Eine richtig tolle Geschichte meiner Meinung nach. Und ich bin ja großer Fan von seiner neuen Platte. Das habe ich schon öfter gesagt, das muss ich nochmal sagen. Also der Song, ne? Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videos dreht, nach Hause fährt. Ganz toll. Hört ihr euch jetzt mal an. Und dann sind wir gleich nochmal da. Hier mit eurem kleinen Wohlfühl-Podcast. Ihr seid auf dem Weg nach Spitzbergen. Ihr seid auf dem Weg meinetwegen nach Feuerland. Ihr sitzt in Mexiko in der Hängematte und entspannt euch gerade. Ihr seid gerade mega im Stress. Ihr wartet beim Bürgeramt endlich, dass eure Nummer oben kommt, damit ihr euch endlich den neuen Personalausweis holen könnt oder den Reisepass oder irgendwas anderes. Oder ihr seid im Gym gerade. Oder ihr seid mit eurer Freundin am Vögeln und sie ist sowieso nicht mehr richtig bei der Sache. Dann hört jetzt auf. Macht eine Pause. Hört euch die Songs an. Hier ist Fest und Flauschig. Wir sind gleich wieder da.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Zeit zum Relaxen. Zeit zum Runterkommen. Mit Fest und Flauschig. Präsentiert von Madame Sibylle.
Leute, das ist Fest und Flauschig. Es ist der 15.09. Und die heutige Sendung trägt den ungewöhnlichen Titel 03095999766. Das ist der
Aber
Titel
warum
der
heißt
heute.
Die Sendung so? Warum heißt sie so?
Ich verrat's dir, Olli.
03095. Dreimal die 9, 7, dreimal die 6, das ist die Nummer von Olli und Jan.
Ja.
Deswegen das ist die Nummer von Olli und Jan. Da sind wir ab sofort immer für euch da. Das ist quasi, bevor Domian kommt, fangen wir schon die ganzen Freaks ab. Wir sind quasi die Firewall für Domian. Wir sind der Domian-Filter. Alles, was bei uns hängen bleibt, das muss Jürgen nicht mehr bearbeiten.
Aber er ist doch raus. Er ist sowieso raus. Oder macht er wieder weiter?
Nee, Jürgen kommt zurück.
Er hat im Interview gesagt, durch seinen Job, den er da 20 Jahre gemacht hat, ist sein Blick auf die Menschheit deutlich negativer geworden.
Das ist doch nur so eine Geschichte, Jürgen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der braucht das doch auch so ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, die Nacht braucht Domian und Domian braucht die Nacht. Das geht gar nicht anders.
Ich finde den auch voll geil. Ich fand das immer super.
Und man soll nicht bitte nicht anfangen mit so einem Scheiß, mit dem Studio ändern oder irgendwelche komischen. Nee. Der soll sich da hinsetzen, der soll sein Elch in den Hintergrund stellen und soll mit den Freaks sprechen. So ist das.
Das gibt auch nur einen Menschen, der das so machen kann wie Jürgen Domian. Das ist ja Jürgen Domian, weil das wirklich der allerbeste war, was diese gesamte, die Art und Weise, wie der souverän geblieben ist, bei Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber Sachen, die mich aufregen, ziehe ich echt meinen Hut vor. Das ist wirklich der Therapeut der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bundesrepublik und der neuen, tatsächlich.
Nee, auch der neuen. Und dass er damals aufgehört hat und dass das irgendwie nicht so richtig gutiert wurde von seinem Sender, was er da jahrelang geleistet hat. Das ist ein Typ, der hat einfach eine Fanbase, wirklich über Jahre hat er die ganzen Nachteulen da eingefangen. Und ich finde, es ist totaler Quatsch, dass er überhaupt aufgehört hat. Ich kann das verstehen, dass er das irgendwie mal was anderes machen wollte ein paar Jahre. Aber wenn Jürgen zurückkommt, ey, auf jeden Fall, ich rufe als erstes an. Ich hole mal eine Thermoskanne mit Matt voll und dann rufe ich das schön bei Jürgen an.
Erzähl die krassesten Stories aus seiner Vergangenheit. Jan, was wollte ich denn noch?
Ich habe eine traurige Nachricht für dich, Olli. Wir haben letzte Woche über Millionäre mit Zeitungen gesprochen und eine Woche später hat Joko sein Magazin verloren. Die JW, das gibt's jetzt nicht mehr.
Aber gibt's da die Guido noch und die Barbara?
Ich hoffe schon. Auch nicht, dass sie zusammengelegt werden zu Gidera oder zu
Gidera.
Barbarido.
oder zur Joko Barbara. Nee, keine Ahnung. Ach, schade. Aber ich glaube,
er hat das Magazin verloren. Er hat im Interview gegeben, er möchte dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und
nach 5
ist auch eine schlaue Idee.
Ja.
Das ist eine schlaue Idee, aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt schuld daran waren. Ich habe manchmal so ein bisschen magisches Denken, dass wenn man irgendwas sagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Henry Kissinger sage oder Papst Benedikt, dass es dann nicht mehr lange dauert, bis die dann, weil wir das in der Sendung gesagt haben, dass sie dann das Zeitliche segnen.
Bei Joko musst du dir keine Gedanken machen, der ist total fit, das ist ein Geschäftsmann, der
wenn
wir beide kein Geld mehr haben, Joko hat 1000 Eisen im Feuer, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist für ihn kein großer Verlust, dass es die Zeitung nicht mehr gibt. Der hat bestimmt schon wieder 3 neue Projekte, da kenne ich den zu
gut. Der fällt auf die Füße. Ja. Ja. Und zwar in seinem Geldspeicher. Naja, liebe Grüße, das war eine traurige Nachricht, wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Und ich muss mich auch nochmal bedanken, ich hab von einer Firma aus Thüringen, deren Namen ich jetzt glaube ich nicht sagen sollte, aber ich weiß gar nicht warum, ich hab 2 Kartons mit Brühe geschenkt bekommen.
Oh.
Es gibt eine Firma aus Thüringen, die macht Brühe.
Brühe.
Nee, wirklich, und mit so Bio-Siegel und so weiter. Ich guck mal kurz, wie die heißt. Nee, ich verrate die Firma jetzt nicht, ist Schleichwerbung. Die Firma weiß Bescheid. Ich bedanke mich da recht herzlich für. Und das ist nämlich nicht nur einfach Brühe, sondern das sind da ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Man kriegt so einen Karton, das ist dann zum Beispiel Spargelbrühe, was jetzt nicht so schwierig ist, aber auch zum Beispiel Knochenbrühe oder eine leckere Schweinsbrühe oder eine Hühnerbouillon. Einfach so Gläser oder Flaschen mit Brühe drin. Und das ist natürlich perfekt als Basis für Suppen und sowas. Ich werde jetzt nur noch flüssiges Essen kochen, die nächsten 8 Wochen.
Aber du hast doch deine Geheimbrühe, diese eingefrorene Brühe, die du bei dir hast, da kann doch diese neue Brühe.
Und weißt du, weil der Mann, dem die Firma gehört, nämlich ein Herz hat für Menschen, die Liebe für Brühe, auch öffentlich das zugeben, dass sie Brühe mögen, und weil du mich da so subversiv gemobbt hast, weil ich Brühe
überhaupt
einfriere,
nicht. Das ist einfach,
hat der mir nämlich Brühe zugeschickt, um mir ein Signal zu geben. Es gibt andere Menschen, die lieben Brühe und die verstehen dich. Wir sind eine Brühe-Community.
Du hast
und lass
den
Olli doch reden.
Ja, du hast aber die Brühe, die hast du mir wirklich, also die hast du da rausgeholt, als wäre das eingefrorenes Urin von deinem Großvater aus den 70er Jahren ist. So hast du, so konspirativ hast du mir diese Brühe gezeigt und die war sehr dunkel da eingefroren. Aber natürlich ist
ja, Brühe. Ich war stolz, weil das war eine gute Brühe. So eine gute Brühe, ohne dass du da irgendwelche Farbstoffe reinmachst, dass die überhaupt so eine dunkle Farbe bekommt, da musst du die Knochen unglaublich lange in den Ofen tun zum Rösten. Das musst du super lange kochen. Und wenn das dann noch gut schmecken soll, ey, überhaupt Österreich, ne? Wie kriegt Österreich das hin, dass sie so leckere Frittatensuppen, diese Brühe im Skiurlaub, Alter, wie machen die das?
Die sind doch so dumm,
nur in Österreich.
Wie kriegen die überhaupt eine Suppe zu kochen? Die sind doch so dumm, die Österreicher, dass sie das hinkriegen, so, ne? Die Frittanten oder Frikan, dieser beschissene Name, das klingt schon nach so
Frikandelsuppe.
Frikandel klingt schon einfach, das klingt wie eine Suppe aus Frikassee und Kandel, keine Ahnung, klingt komisch.
Frittatten heißt das.
Frikandelsuppe, keine Ahnung, wie das heißt. No. Oh, Jan, hier, ich habe noch eine Nachricht bekommen von Tommy Schmidt vom Gemischtes Hack. Er hat einen Tipp gegeben, was dieses ganze Früchteessen angeht, wollte ich noch erzählen. Und zwar im Auto hatten wir die letzten großen 5 gehabt, und zwar die Nektarinen, die man nicht im Auto essen sollte, die Nektarine. Sein Tipp, ganz liebe Grüße, Sonnenfrüchte einfach unter der Dusche morgens essen. Finde ich auch ziemlich gut. Ja, Pflaumen, all so eine Sachen kann das nicht passieren im Auto.
Duschfrüchte.
Gute Idee. Die großen 5 Duschfrüchte können wir auch mal machen. Ja.
Machen wir nächste Woche. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. 030 95 3x9 7 3x6 ist unsere neue Nummer. Mal gucken, was da jetzt passiert. Vielleicht passiert euch überhaupt nichts. Ganz
enttäuscht uns bitte nicht mit so dummen Anrufen oder mit so Pupsgeräuschen. Oder so. Die können wir alle selber hier vom Mikro machen. Keine Pupsgeräusche bitte auf Band sprechen oder so.
Und auch nicht ironisch Pupsgeräusche, weil wir sagen, wir wollen keine Pupsgeräusche.
Ihr könnt so. Aber gerne konstruktive Kritik äußern. Ihr könnt auch gerne mal ein paar große Fünf, die euch gefallen. Oder wenn ihr ein Thema habt, ein spannendes, worüber ihr mit uns reden wollt, das könnt ihr, ihr könnt uns teasern, dann rufen wir euch an innerhalb der Sendung.
Ja. Also ist ey, alles und Marek, machbar. Ne, falls du uns jetzt hören solltest, ja, Marek. Wir haben deine Nummer nicht mehr. Marek, ruf einfach mal an und dann vielleicht können wir einfach mal sprechen miteinander. Wir haben lange nicht mehr miteinander geredet. Domian kommt zurück, auch du kannst wieder zurückkommen.
Marathon Frank,
Zeit, zurückzukommen.
Marathon Frank, was macht der? Läuft der noch?
Ja, nee, Marathon Frank bitte nicht. Das wäre immer ein bisschen creepy immer, Marathon.
Ja, aber
Frank.
Ich habe mich wieder vertragen bei der letzten Sendung. Da war Marathon Frank, dann habe ich mich auch entschuldigt. Ich habe ihn nochmal aus der Sendung, der ist ins Studio gekommen, da habe ich ihn rausgeschubst ja. Aus dem Studio. Danach habe ich aber auch Marathon Frank hat eine zweite Chance verdient, Mann.
Ja. Aus dem Studio geschubst.
haben wir einen Namen für die Sendung? Ach ja, das ist die bekannte
Ruf. 030 95 3x9 7 3x6. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Spotify ist euer Partner für Musik.
Friendship.
Es ist eine unübersichtliche App, das sage ich mal ganz ehrlich. Es ist wahnsinnig unübersichtlich, aber das liegt daran, weil Spotify einfach den Menschen alles geben möchte. Und da ist einfach alles drin in der App. Das ist wie so eine bedienbare Excel-Tabelle, aber das mache ich an Spotify. Ist ja. Nicht so ein scheiß Usability-Wix wie bei Apple, Alter, mit diesem fucking Telefon, mit diesen drei Kameras da hinten drauf. Das braucht alles kein Mensch. Spotify ist noch gute alte Programmierkunst aus Europa.
Ja,
mit
Mann.
Dem Euro-Siegel. So.
Noch ein Tipp für Spotify.
Alle anderen.
Genau.
Spotify ist, was ist ein Tipp für Spotify?
Greta von Thunberg und Billie Eilish zusammen Podcast machen lassen. Ich glaube, das wird richtig gut laufen.
Und ab und zu kommt mal Jan Fleischhauer mit rein und sagt, es ist alles scheiße, was ihr macht.
Und haut mal so richtig dazwischen, ne? Und sag's mal, wie es ist.
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Bis nächste Woche.